Ja, also heute geht es um die Jahreslosung. Also das ist so ein Satz aus der Bibel, ein Vers aus der Bibel, der uns irgendwie so das ganze Jahr über begleiten soll. Und wer regelmäßig im Gottesdienst ist, der wird das immer wieder hier vorne sehen, der Hartmut. Heute ist es nicht der Hartmut gewesen. Oder letztes Jahr hat man doch vorbereitet, weiß ich gar nicht, hat vorbereitet. Da wird es immer wieder vorne auch erscheinen vor dem Gottesdienst, die Jahreslosung. Ein Vers, der uns begleiten kann, der uns begleiten soll. Jahreslosung. An was erinnert uns das? An dieses kleine Blau, normalerweise ist es ein blaues Büchlein, die Losungen, Herrnhuter Losungen. Denn die haben das gleiche Wort so und es ist auch immer biblische Verse, für jeden Tag dann eben, die werden ausgelost. Die Herrnhuter Bibel, also Losungen, die werden ausgelost. Da gibt es eine große Schale und da sind dann ganz viele, mehrere hundert oder ich glaube, ich weiß gar nicht mehr wie viel, 2000 Verse oder so sind dann da drinne und da wird dann so unter Gebet ausgelost. Deswegen Losungen. Aber die Jahreslosung, du hast sie schon genannt, wir haben sie schon gesehen und schon oft gehört, die wird nicht ausgelost. Die heißt nicht Losung, weil sie ausgelost wird. Die wird auch gar nicht ausgelost. Und hat auch nichts mit den Herrnhutern zu tun. Das war mir auch gar nicht so bewusst, ich hatte selber mal nachgeschlagen, das ist der Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Also die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen, die gibt es schon sehr, sehr lange, etliche Jahrzehnte, und die sucht den aus, beziehungsweise sucht den aus, ist vielleicht falsch gesagt, diese Arbeitsgemeinschaft, jedes Mitglied dieser Arbeitsgemeinschaft bringt ein paar Verse mit, zwei, was er sich vorstellen kann, was über dieses Jahr stehen könnte. Und dann wird darüber diskutiert, es wird gebetet, es wird nachgedacht, es wird diskutiert, es wird überlegt, es wird nachgedacht und wird eingeengt und ganz am Ende bleibt dann ein Vers übrig. Und das wird Losung genannt, aber nicht, weil es gelost ist. Losung hat eben auch andere Bedeutungen außer dieses Lotterielos oder außer großen Schale was rausnehmen oder so. Oder wenn er über einen Jahrmarkt geht, dann so ein Los kaufen oder so. Ne? Das ist dann meistens Nieten. Also so ist das nicht. Das soll keine Niete sein, diese Jahreslosung oder sowas, ein Spruch sein. Als ich so nachgedacht habe, was könnte das so, da musste ich so an so alte Ritterfilme denken. Und kennt er. Habt ihr das alle schon gesehen, zuhauf, und da kommt dann irgend so ein einsamer Ritter an das Burgtor oder an das Stadttor, das ist eine dicke Eichentor, und dann ist da so eine kleine Kuckluke drinne, wird dann zur Seite geschoben, und dann wird dann gefragt, ja, was willst du? Sag mal die Losung, die Parole. Und wenn ihr die dann weißt, dann wird das große Tor aufgemacht. Wenn ihr die nicht weißt, wird es zugemacht. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wird dann aufgemacht. Ja, die Losung. Ja, wenn einer zu mir kommen möchte, dann werde ich auf keinen Fall abweisen. Falsch. Diese Losung muss schon ganz genau gesagt werden. Diese Parole muss genau das. Kann sich ja jeder was ausdenken sonst. Vielleicht ist das so ein bisschen damit gemeint, so ein Wort, was einen Einlass gewährt. Oder ist es das, was auch wahrscheinlich ist mit Losung, ist es eben ein Spruch, ein Wahlspruch, ein Slogan, könnte man sagen, der einen so durchträgt, der einen begleitet. Ein Wort, das einen so durch das ganze Jahr begleiten soll. Das ist es eigentlich. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Johannes 6, Vers 37. Was für ein starkes, was für ein schweres, was für ein freudiges, was für ein tröstliches Wort ist das doch. Du hast dir Gottes Bild gezeigt. die offene Tür. Was ist das so tröstlich? Was ist das so stark? Was kann das uns so viel Mut geben? Was kann uns das so durchtragen durch das Jahr? Das ist eine. Aber es ist auch ein ernüchterndes Wort. Warum es ernüchternd ist, das werde ich gleich noch versuchen darzulegen. Bevor ich das tue, möchte ich mal kurz beten. Lieber Jesus Christus, du hast gesagt, dass du keinen abweisen wirst. Und wir wollen darauf hören, wir wollen auf dich hören und wir wollen uns das zu Herzen nehmen. Wir wollen darüber nachdenken. Wir wollen dich bitten, dass du zu unserem Herzen durch dein Wort sprichst, dass du uns bewegst, dass du durch dein Wort uns veränderst, unsere Gedanken veränderst, vielleicht auch unser Leben, unseren Lebensstil veränderst. Da wollen wir dich einfach drum bitten. Und wenn dieser Gottesdienst ein wenig dazu beitragen kann, so würden wir uns sehr freuen darüber. So segne du uns. Amen. Ja, wenn man so einen Bibeltext, also grundsätzlich so ein Bibelvers gedanklich ergreifen, dann ist es immer gut, in den Zusammenhang zu schauen. Du hast es gerade schon vom Uwe gesagt, der hat einen Teilvers vorher schon geordnet, aber eigentlich, wenn wir diesen Vers Johannes 6, 37b, müsste man sagen, verstehen wollen, dann müssen wir das ganze Kapitel 6 aus dem Johannesevangelium eigentlich lesen und uns vor Augen führen, was da alles passierte. Wollen wir tun? Jahreslosung ist also aus diesem sechsten Kapitel genommen. Es ist ein sehr, sehr langes Kapitel. Ich habe nochmal nachgeschlagen. Es ist das längste Kapitel im Johannesevangelium überhaupt. Und irgendwo gehören diese ganzen vielen Verse, es sind 71 an der Zahl, gehören alle zusammen. Vom Thema her. Und unser Vers ist da so irgendwo oder so mittendrin und ist da so rausgegriffen worden. Will ich den verstehen, müssen wir diesen ganzen Zusammenhang verstehen. Johannes 6 hier. Ich weiß nicht, ob ihr eine Bibel vielleicht dabei habt. Ich sehe jetzt nicht groß, aber vor dem Bildschirm wahrscheinlich schon. Guckt einfach mal nach, schlagt einfach mal mit oder schaut zu Hause mal nach. Johannes 6 fängt an, Jesus ist am See Tiberias, heißt es da. Oder am See Galiläas. Das sind einfach verschiedene Namen für den gleichen See. In Israel gibt es ja zwei große Seen. Im Norden ist es der See Genezareth oder das See Tiberias, wird es auch genannt. Und im Süden ist dann das Tote Meer. Die beiden sind verbunden durch den Jordan. Ganz einfach, wenn man das so vor Augen hat, oben See Genezareth, da fließt der Jordan runter. Und unten ist dann so ein bisschen länglich das Tote Meer, totes Meer, weil dann kein Leben drin ist, hat keinen Abfluss. Und weil es so tief ist und so heiß da ist, verdunstet alles und verdunstet und verdunstet und alles, was nachfließt, verdunstet im Prinzip und übrig bleibt ein wenig Wasser und Salz und durch das viele Salz ist es das Tote Meer. Also Jesus ist an diesem oberen See, am See Tiberias, wie es da genannt wird in Johannes 6, mit seinen Jüngern in Galiläa, in der Provinz Galiläa. Und er predigt und es kommen viele, viele Menschen zu ihm. Insgesamt sind es 5000 Männer, steht da. 5000 Männer, man kann annehmen, dass dann auch noch Frauen wahrscheinlich auch noch dabei waren. Vielleicht nicht 5000, aber werden sicherlich einige dabei gewesen sein und vielleicht auch Kinder dabei. Nicht nur vielleicht, es waren mindestens ein Kind dabei. Ihr kennt die Geschichte vielleicht und hören diese 5000 oder 7 oder 10, ich weiß es nicht wie viele, auf jeden Fall mindestens 5000 Menschen, die hören Jesus zu. Und dann sagt Jesus so, es ist ja schön, dass die hier, sagt er zu seinen Jüngern, schön, dass die hier alle gehört haben, jetzt gebt ihr ihnen bitte zu essen. Ja, ja, wo sollen wir das Essen herkriegen? Also 5.000 oder 7.000 oder wie viel? Das ist eine große Menge. Sie kramen alles Geld zusammen, was sie haben. Das reicht nicht. Es reicht nicht, um was zu kaufen. Außerdem, wer hat für so viele Menschen überhaupt Brot und was man so braucht? Haben wir nicht. Es gibt nur diesen einen kleinen Jungen, der hat so ein paar Brote und ein paar Fischchen dabei. Und das war's, mehr gibt es nicht. Und dann passiert Jesus, lässt sich das bringen und er dankt Gott. Und es passiert dieses Wunder, dass diese 5000 Menschen durch diese paar Brote und paar Fische alle satt werden. Ein wahnsinnig beeindruckendes Wunder. 5000 Menschen. Es ist nicht an einem Einzelnen passiert, sondern an mindestens 5000 Menschen ist es passiert. Es ist das einzige Wunder, neben der Auferstehung von Jesus, das in allen vier Evangelien beschrieben wird. Wir kennen auch andere Wunder, wie den Blinden, Bartimäus, der sehen wird, gibt es nur einmal. Wir kennen andere Wunder, Petrus geht über das Wasser, einmal, zweimal. Es gibt nur ein Wunder, was wirklich in allen vier Evangelien vorkommt, und das ist dieses Speisungswunder. Eben weil es so unwahrscheinlich eindrücklich ist. Was passiert dann? Ich will eigentlich nur die Geschichte erzählen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht da dran hängen bleibe. Dann sind die Menschen alle satt und sie sind so überwältigt davon. Sie sagen, oh, cool, das ist ja fantastisch. Dieser Jesus, der redet gut und der hilft uns und ist ganz anders als die Römer, die uns hier besetzt haben. Er ist anders als die Priester und als die ganzen Oberen. Wir wollen gerne, dass Jesus unser König ist. Man sagt, dass auch er soll zum Brotkönig gemacht werden, weil er eben Brot verwandelt hat oder dass der Brotwunder geschehen ist. Jesus entzieht sich dieser Menge. Er möchte nicht zum Brotkönig gemacht werden. Er entzieht sich, er haut ab und er geht auf einen Berg und er ganz allein. Und es passiert dann, das passiert noch, Jesus geht auf dem See dann noch, aber das sind nur ganz wenig Verse. Dann am nächsten Tag heißt es dann, Vers 22, dann kommen die Menschen ihm hinterher. Sie sind immer noch so geflasht, kann man sagen, von diesem Wunder. Der kann nicht einfach abhauen jetzt. Wir wollen ihn zum König machen. Punkt. Der kann nicht abhauen. Das ist unser neuer Messias, unser neuer Chef. Und Jesus fängt dann an, dort anzuknüpfen. Und er sagt, ja, es ist schön, ihr habt dieses Wunder gesehen, aber ihr braucht mehr. Ihr braucht mehr. Ihr braucht nicht nur Brot, das euch satt macht. Ihr braucht Brot, das euch für die Ewigkeit satt macht. Und er sagt dann, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird niemals mehr Hunger haben. Ihr braucht mich letztendlich. Wer zu mir kommt, den werde ich dann auch nicht abweisen. Und die ganze Menschenmenge, die versteht das noch nicht richtig und drängt ihn wieder. Und Jesus sagt, und jetzt wird das wird's immer drastischer, dann sagt er, pass auf, damals, als Mose da war, da hat Gott euch, dem Volk Israel, das Manna, das Himmelsbrot gegeben. Und was passierte? Alle sind sie trotzdem gestorben. Was ihr braucht, eure Sehnsucht, die eigentlich gestillt werden will, das ist, die findet ihr nur bei mir. Denn ich bin das Brot des Lebens. Und dann sagt er, wer mein Fleisch isst und wer mein Blut trinkt, der hat daran teil, der hat das ewige Leben. Und man liest das jetzt so schnell und denkt sich, oh, nein, wenn jetzt die Alex zu mir käme und würde sagen, du musst jetzt mein Fleisch essen, mein Blut trinken, dann würde ich aber sagen, also hör mal, bitte, also. Genau so haben das auch die Juden damals, die Zuhörer damals gesagt. Also, bitteschön, Jesus, das ist jetzt zu viel. Also da drehst du jetzt völlig ab. Und sie haben sich von ihm abgewandt. Es geht gar nicht. Das Blut, das ist was Heiliges. Man darf kein Blut vergießen, man kann kein Menschenfleisch essen, wir sind keine Kannibalen. Geht überhaupt nicht. Haben natürlich nicht verstanden, dass Jesus das geistlich meint, aber sie sind dann von ihm weggegangen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen oder hinausstoßen, je nachdem, wie man übersetzt. Und sie gehen, diese frommen Juden, als sie dieses Unerhörte, Verbotene gehört haben. Nun heißt es sogar, dass viele, Vers 60, viele von seinen Jüngern, die das gehört haben, von seinen Jüngern, die sowieso mit Jesus gegangen sind, die haben das gehört und haben das nicht verstanden und haben sich von ihm abgewandt. Und am Ende des Kapitels fragt Jesus seine 12, Jesus hatte mehr Jünger als diese 12, viel mehr, die mit ihm mitgezogen sind, fragt er die 12, und ihr, wollt ihr jetzt auch gehen? Irgendwas? Von 5.000 oder vielleicht 7.000, 8.000 bis auf 12 runter. Und die sind so die Einzigen, die sagen, ja, wohin sollen wir denn gehen? Na, du hast die Worte des ewigen Lebens. Die sind die Einzigen, die bleiben. Wie so ein Trichter, ganz spitz zusammen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Mitten in dem ganzen Kapitel da drin. Ja, das stimmt, das war dieser ernüchternde Teil. Es ist gar nicht so einfach, zu Jesus zu kommen. Es ist gar nicht so einfach, wie sich das erstmal so anfühlt. Wie man das erstmal so schnell raushaut, so ein Satz. Auch wenn man da vorne steht. Jetzt hier nicht, aber sonst immer. Jesus wird keinen abweisen, aber es läuft nach seinen Konditionen. Wir, da zähle ich uns auch ganz klar mit ein, wir denken ganz, ganz oft nur an dieses Irdische, an dieses Brot. Was auch normal ist, erstmal. Das ist auch gut so, dass wir daran denken, aber unsere Gedanken gehen oftmals nicht darüber hinaus, so wie bei den Juden oder den Zuhörern damals. Wir denken an das, wir beten dafür, dass es uns gut geht. Wir beten dafür, dass wir Frieden haben in unserem Land. Wir beten dafür, dass hier Corona aufhört oder wie auch immer. Wir beten dafür, dass wir gesund bleiben. Wir beten dafür, dass wir Arbeit bekommen. Bleibt gesund. Wenn ich mir das überlege, das bleibt gesund, ich kann diesen Satz nicht mehr hören, muss ich sagen. Das ist richtig, ist er, klar, bleibt gesund, aber eigentlich ist das ein Unwort für uns Christen. Für uns Christen müsste das ein Unwort sein. Nicht bleibt gesund, sondern bleibt beim Herrn. Das ist was viel, 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 viel Wichtigeres als Gesundheit. Bei ihm bleiben, bei unserem Herrn bleiben, bei Jesus bleiben, in der Gemeinschaft mit ihm bleiben. Eigentlich müssen wir Christen auch mal so Unwörter, gibt ja auch so Unwörter des Jahres immer. Also ich finde das immer ganz witzig, aber es ist meistens viel zu politisch das Ganze. Wir Christen müssen auch mal so ein christliches Unwort des Jahres mal gucken. Was passt so gar nicht? Was so dieser Mainstream oder was unser Zeitgeist so raushaut, was aber gar nicht zu unserem christlichen Weltbild dazu passt. Eigentlich müssten wir sowas auch mal uns überlegen. Vielleicht fühlt sich ja einer berufen von euch, dieses Jahr mal so ein Unwort rauszusuchen und das dann uns Silvester dann mal so vorzustellen, was er denkt. Wäre das sowas, ne? Ich gucke dich an, ich könnte mir das bei dir gut vorstellen, dass du das machst. Ja, wichtig ist die Beziehung zu ihm natürlich. Ich habe gesagt, wir schauen gerne so auf dieses Irdische, auf dieses, was wir so fassen können. Gesundheit, also Erfolg haben, Frieden haben, das können wir alles irgendwo so fassen. Aber auch als Gemeinde schauen wir ganz, ganz oft so auf Dinge, die man so fassen kann. Wir gucken zum Beispiel am Sonntag, wie viele Plätze sind belegt und wie viele sind frei. Und dann fragt man vielleicht noch, wie viele Endgeräte sind denn jetzt so dabei? Man guckt so auf so Zahlen, auf so Äußerliches. Ne? Das machen wir ganz gerne und denken daran, den Segen Gottes abzulesen. Vielleicht. Und fühlen uns nicht nur dann richtig wohl, wenn es viele sind, wenn die Zahl groß ist. Und wenn die Zahl klein ist, dann denkt man vielleicht, oh, liegt das jetzt an mir? Liegt das jetzt an Ferienzeit oder was auch immer? Oder wie? Wir gucken, ist der Gottesdienst so gut aufgebaut zum Beispiel? Passt alles zusammen? Hat Alex jetzt die richtigen Lieder rausgesucht? Hat der Peter die richtige Auslegung zu dem Text? Passt das alles zusammen, so wie so ein Zahnrad? Und das ist dann ein schönes Uhrwerk und man kann sich das danach alles so schön vorstellen und angucken. Ist das alles? Oder wir sind ja jetzt dabei, uns Gedanken zu machen, wie wir das Gemeindehaus renovieren. Wir gucken da ganz, ganz viel auf solche Sachen, auch im Ältestenkreis. Was passiert alles? Wie machen wir das? Welche Farben kommen hier? Oder gibt es Wände, die man rausreißt oder zumacht? Oder wie auch immer. Und wie können wir das besser gestalten? Wie kann man die Technik besser machen? Und so. Wir denken auf ganz, ganz viele Gedanken, die wir uns da investiert, was auch gut ist. Aber eigentlich müssten wir uns doch viel, viel mehr Gedanken machen, wie kommen Menschen zum Glauben? Wie kommen Menschen wirklich in diese offene Tür, wie wir vorne gesehen haben? Wie kann unsere Gemeinde irgendwie dazu dienen, dass Menschen in diese offene oder zu dieser offenen Tür gebracht werden? Dass die Gemeinde wie so eine Brücke ist zu Jesus. Eben nicht eine Brücke zum Wohlfühlen, sondern eine Brücke zu Jesus. Damit Menschen wirklich zum Glauben kommen, Erkenntnis haben, dass sie vor Gott nicht bestehen können und dass sie Jesus brauchen. Dass wir ihn brauchen. Sein Fleisch essen, sein Blut trinken, das erinnert ganz, ganz stark ans Abendmahl und das ist vielleicht auch so ein bisschen gewollt, ich denke mal, es ist auch gewollt, aber es ist nicht ein direkter Abendmahlstext, auch wenn er manchmal so beim Abendmahl genommen wird, hier aus Johannes 6. Eigentlich kein direkter Abendmahlstext, aber es erinnert daran, dass Jesus einmal sterben wird. Es erinnert uns daran, oder es zeigt uns jetzt im Nachhinein, die konnten das damals noch nicht ganz so verstehen, aber weil ja Jesu Tod noch bevorstand, aber für uns im Nachhinein sehen wir natürlich, es zielt auf Jesu Sterben hin, auf das Kreuz geht es hin. Wenn Jesus nicht gestorben wäre und auferstanden, vor allem um die Auferstehung geht es dem Paulus in 1. Korinther 15, lest das mal nach, es ist sehr interessant. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, sagt er, und ich sage dazu noch, wenn er nicht gestorben und auferstanden wäre, dann wäre das alles sinnlos hier. Dann brauchen wir das nicht. Dann können wir hier 5 Millionen in dieses Haus reinstecken. Das ist sinnlos. Da können wir uns abmühen. Wir können 1000 Bücher gelesen. Hosse, wirst du demnächst welche hier hinstellen und vielleicht noch andere auch. Brauchen wir dann alles nicht. Eine Bibel lesen brauchen wir nicht. Wenn Jesus nicht gestorben und auferstanden ist, ist das alles wertlos. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. An dem müssen wir festhalten. Und wer sagt, ja, mit dem Tod und ist er wirklich auferstanden, da ist der Tod im Topf. Da hat man nichts mit gewonnen. Da ist der Glaube schon kaputt und alles wird sinnlos. Jesus sagt, es reicht nicht, dass der Bauch voll wird. So wichtig das auch ist, ihr braucht Rettung und ihr braucht Rettung für eure Ewigkeit. Wer zu Jesus kommt, der wird nicht abgewiesen. Aber wie war das in der Geschichte in Johannes 6? Da gab es Hintergründe, auch heute gibt es die Hinderungsgründe, auch heute gibt es Hinderungsgründe. Damals lief doch alles ganz gut. Die Menschen waren begeistert von Jesus, sie waren fasziniert, sie waren angetan von dem, was er gesagt hat und was er getan hat. Ihnen war Jesus groß, so groß geworden, dass sie gesagt haben, wir wollen Jesus zu unserem König machen. Wir wollen, dass Jesus uns jeden Tag einen vollen Kühlschrank beschert. Wir wollen, dass wir jetzt nicht mühsam mehr unser Brot selber verdienen müssen, sondern wir wollen diesen Brotkönig doch haben, der uns jeden Tag versorgt. Und Jesus durchschaut diesen Irrglauben von den Menschen und er redet eben nicht vom Brot, sondern vom Brot des Lebens. Sie haben das nicht verstanden. Nur bei Jesus findet man wirklich die Erlösung. Wahrscheinlich ist dieser Vers ein paar Kapitel weiter, 14 Vers 6, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als alleine durch mich oder nur durch mich. Dieser Absolutheitsanspruch von Jesus ist vielleicht der größte Hinderungsgrund, zu Jesus überhaupt zu kommen. Warum durch Jesus? Ich kann doch auch in die Natur gehen. Ich kann doch auch meditieren. Ich kann jeden Tag in die Kirche gehen. Ich kann eine Wallfahrt machen. Ich kann dies, ich kann das, ich kann jenes. Ich kann auch eine andere Religion. Und Allah ist doch auch der gleiche Gott wie der Gott Israels. Und es ist doch alles das Gleiche. Und vielleicht die Buddhisten sind ja auch nicht so schlecht. Sind auch ganz friedliche, nette Menschen. Nebenbei, das stimmt gar nicht, aber ist egal. Dieser Absolutheitsanspruch, ich glaube, das ist ein ganz großer, redet mal mit Menschen, die von Jesus nichts wissen, die Jesus nicht als ihren Herrn akzeptieren und ihn angenommen haben und sagt ihnen, es gibt nur diesen einen Weg, du musst zu Jesus kommen. Und du musst zum Kreuz kommen. Sag denen das mal. Sag nicht einfach, ja, es gibt Gott und glaub an Gott und fertig. Sag den Menschen ruhig, es gibt nur einen einzigen Weg. Und dieser eine einzige Weg, das ist Jesus. Und es ist diese enge Pforte. Uwe hat es ja über Pilgerreise ja so schön auch schon mal gesagt. Es gibt nur diese enge Pforte, Jesus. Und alles andere ist nicht. Sag das mal. Dann sind wir intolerant. Da sind wir, ja, das ist schon fanatisch, wird man vielleicht sogar bezeichnet. So trauen wir uns das auch kaum mehr zu sagen. Wir wollen ja nicht irgendwie anecken. Wir wollen ja keinen verprellen. Aber Jesus zieht ganz klare Grenzen und spricht ganz klare und deutliche Worte aus. Allein ich mache dich satt, allein ich schenke dir ewiges Leben, an mir vorbei gibt es kein ewiges Heil, gibt es auch keine Rettung. Jesus wusste, dass die meisten weggehen werden, nachdem er diese lange Rede in Johannes 6 gehalten hat. so viele Dinge erzählt hat. Er wusste es und er hat es trotzdem so gemacht. Trotzdem hat er es so gesagt. Jesus kommt es nicht auf die große Zahl an. Jesus kommt es auch nicht auf Anerkennung an von vielen Tausend. Wer würde das von uns nicht gerne haben, wenn 5000 Menschen dann sagen, hey, 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 Sabine, super, toll, hey, Peter, toll, gut gemacht, Horst, super, Peter, ja, 5000 Leute und alle schreien sie da so im Chor, super, Horst, ja, ja, toll. Wo würde denn das schmeicheln, wo würde denn das vielleicht auch ein bisschen peinlich sein, aber wo erhebt einen das auch so ein bisschen? Jesus war das ganz anders. Er ist da gar nicht drauf aus. Er hätte doch mit diesen 5000, hätte doch gerade 5000 so einen Spaziergang nach Jerusalem machen können, eine Demonstration nach Jerusalem. Nein, ist er gar nicht drauf aus. Er ist drauf aus, dass Menschen wahrhaftig und ehrlich und mit aller Konsequenz ihm nachfolgen. Das ist ihm wichtig. Ehrlichkeit. Die Frage, wie kann man eigentlich zu Jesus kommen? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wie kann ich zu Jesus kommen? Jesus sagt es ja, kein Mensch kann von sich aus, sagt er, ich lese euch das mal nochmal vor, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, heißt in meiner Übersetzung, oder abweisen, ne? Kein Mensch kann von sich aus zu Jesus kommen. Es ist immer der Schritt davor, dass Gott diesen Menschen bereitet, zubereitet. Also nicht nach dieser Idee, ich nehme mir das jetzt vor, nächste Woche gehe ich zu Jesus. Nächste Woche bekehre ich mich. Nein, das geht nicht. Das kann man nicht. Entweder ich kann mir das vornehmen, wie ich will. Wenn Gott nicht den ersten Schritt macht, kannst du dir das nicht vornehmen. Kannst du dir das vornehmen, es passiert aber nichts. Jesus, Gott macht immer den ersten Schritt. Der Mensch muss vom Vater zu Jesus gezogen werden. Gott wird den ersten Schritt machen. Gott sieht in unser aller Herz, er kennt unsere Gedanken und Absichten. Er kennt unsere Sehnsüchte. Er weiß, ob Menschen sich wirklich nach dem Sinn des Lebens, nach der Befreiung von Schuld, nach Erlösung sehnen. Jesus sieht das, ob wir auf der Suche sind nach ihm. Wie kann man jetzt zu Jesus kommen? Die Wege zu Gott, zu Jesus sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe mir zu Hause gedacht, vielleicht wäre es mal interessant, wenn ihr nachher Ende des Gottesdienstes, gehen wir alle raus und manche stehen draußen, manche sind hier drinnen noch, vielleicht erzählt ihr einfach mal eurem Nachbarn oder irgendjemanden, wie ihr zu Jesus gekommen seid. Das wäre doch mal interessant. Und wenn das nicht jeder macht, wenn das nur jeder Zweite macht, ist ja auch schon gut. Oder jeder Dritte, das wäre auch schon schön. Oder an dem Bildschirm hier, also hinter den Endgeräten, vielleicht seid ihr nicht alleine, dann erzählt es dem anderen doch mal. Unterhaltet euch doch mal darüber. Das wäre doch ein interessantes Thema. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der war im Teenager-Jugendalter, der hat 5 Jahre lang gebetet, jeden Tag. Der war noch nicht gläubig, aber hat jeden Tag gebetet. Gott, wenn es dich gibt, dann zeige dich mir. Hat er jeden Tag gebetet. Nichts anderes, ja. Hat keine Bibel gelesen, hat sonst nichts, aber der war so diese Sehnsucht und am Ende dieser 5 Jahre ist es dann wirklich durchgebrochen. Da hat er Jesus kennengelernt. Das ist eine Variante. Ein anderer sagt, ach, ich habe das schon von Kindheit an, ich wurde schon von Kindheit an so erzogen und ich habe das von Kindheit an, habe ich das, ich kann mich gar nicht zurückerinnern, dass ich mal nicht an Gott geglaubt habe. Das gibt es ja auch. Oder ich kenne jemanden, der war auf der Flucht. Der hat hier in Deutschland viel Scheiß gebaut, auf Deutsch gesagt, und er ist auf die Flucht gegangen. Er ist abgehauen, quer durch Europa, nach Asien und irgendwo dann, als er angekommen war, da hat er mal Christen kennengelernt und die haben ihn von Jesus erzählt. Eine andere Variante. Ich kenne jemanden, dem wurde eine Bibel geschenkt und der hat da drin gelesen und dem sind die Augen übergegangen und hat gesagt, bah, das ist mehr. Jesus ist einfach größer und mehr als alles, was ich bis jetzt kennengelernt habe. Diesen Jesus möchte ich in meinem Leben auch haben. Die Wege, wie man zu Jesus findet, können ganz, ganz unterschiedlich sein. Aber wichtig ist diese Sehnsucht nach ihm. Das ist es. Und ganz, ganz wichtig, Jesus tut immer den ersten Schritt. Letztendlich heißt es dann, wenn Jesus Gott den ersten Schritt tut, Gott der Vater den ersten Schritt tut, dann können wir letztlich keinen Menschen zu Jesus bringen, sondern nur einen Weg dahin bereiten. Nicht durch besondere Predigten, auch nicht durch besondere Methoden, nicht durch ein besonders attraktives und schönes Gemeindehaus, was wir uns gestalten, auch nicht durch logische Argumente oder durch Überredungskünste. Wenn Gott nicht zieht, wenn Gott nicht den Menschen bringt, dann ist alles vergeblich. Der Schlüssel zu allem ist die echte Sehnsucht und die Suche nach Erlösung. Ich greife dann nochmal die Jahreslosung. Jesus heißt jeden, der zu ihm kommt, willkommen. Wie mit breiten, offenen, ausgestreckten Armen. Bei Gott sind wir willkommen. Bei Gott bist du willkommen. Jesus weist keinen ab. Wir als Bodenpersonal, sagen wir mal so, wir Christen, Bodenpersonal, wir sind mit vielen, vielen Fehlern behaftet und wir sind oft schreckliche Menschen. Ich habe mal so gedacht, also durch die Bibel so durchzugehen, was zum Anfang, ein Noah, ein gerechter Mensch, aber er war sehr dem Alkohol zugetan. Ein Abraham, toller Mensch, aber er war eigentlich schon viel zu alt für alles. Ein Isaak. Isaak war ein Träumer. Ein Jakob, einer der dritte Erzvater, der war ein Lügner, ein Betrüger, ein Strolch, könnte man sagen. Oder gehen wir weiter zu den Richtern. Ein Gideon. Schon mal gehört. Gideon war ein ängstlicher Mensch. Der hatte Angst. Der war einfach, ich weiß nicht, ich kann nicht. Ein Simson, dieser Starke, der mit den langen Haaren und der einfach die Stärke in den Haaren hatte. Ne? Andere haben in den langen Haaren nichts. Aber der hatte in den langen Haaren die Stärke. Aber der war den Frauen zugetan. Er hat sich eine Frau nach der anderen genommen. Einfach nur, um mit denen Sex zu haben. Das war's. Und dann wieder fallen gelassen und die nächste geholt. Sind das Vorbilder? Oder denken wir dann weiter, die Rahab, eine Frau, was war die von Beruf? Ja, Beruf, heute sagt man Beruf, er war eine Prostituierte, eine Hure. Was sind das alles für Menschen? Ein Elia, selbstmordgefährdet. Ein David, großer, großer König, ein Ehebrecher, ein Mörder. Was sind das alles für Menschen? Petrus, aufbrausend, viele klein machend, große Klappe, Jesus verleugnend, und Thomas, der gezweifelt hat bis zum Ende, auch als er Jesus noch gesehen hat. Und ein Simon, also nicht Simon Petrus, sondern einen anderen Simon gab es auch noch in dem Jüngerkreis, in dem Zwölferkreis, so heißt es, der ist der Eiferer. Ein Fanatiker, würde man heute sagen. Zelot. Was sind das für Menschen? Das ist das Bodenpersonal. Bodenpersonal. Könnten auch mal Maria und Martha nachdenken. Auch nicht die Besten so gewesen. Was nehmen wir aus der Jahreslosung für das neue Jahr mit? Was nehme ich mit? Das heißt für mich, Ich habe gerade mit diesem Bodenpersonal aus der Bibel, und wir können das Bodenpersonal aus der Kirchengeschichte und wir können das Bodenpersonal heute aus Schönbach genauso aufzählen. Das ist eigentlich ganz egal. Wir sind fehlerbehaftet. Aber uns fehlerbehaftete Menschen nimmt Jesus trotzdem an. Es kommt eben nicht darauf an, dass wir keine Fehler mehr haben, dass wir rein sind, dass wir lupenrein und sündlos und alles sind und dann können wir zu Jesus kommen. Nein, das ist gar kein Kriterium. Ich habe es ja vorhin gesagt, das Kriterium ist die Sehnsucht nach Gott, die Ehrlichkeit vor Gott, dass ich zu Gott kommen möchte. Das ist das eigentliche Kriterium. Und dann heißt es so viel auch, Gott steht zu mir, trotz allem, trotz meiner Fehler, trotzdem steht er zu mir. Und Jesus weist mich nicht ab, weist dich nicht ab. Und auch wenn unser Herz uns manchmal verklagt, heißt es in dem ersten Petrusbrief, Gott ist größer. Unser Herz verklagt uns, wenn wir wieder Mist gebaut haben, wenn wir wieder versagt haben, wenn wir uns dann wieder schräge Gedanken kommen und wir kommen da vielleicht nicht raus aus denen und wir denken, oh, was bin ich für ein schlechter Mensch? Gott verklagt uns nicht. Gott nimmt uns an, Jesus nimmt uns an. Die Tür ist weit offen. Wichtig ist nur die Ehrlichkeit. Sei ehrlich. Komm ganz ehrlich zu ihm und mach ihm nichts vor. Du kannst ihm sowieso nichts vormachen. Jesus schmeißt mich nicht raus. Du bist Jesus willkommen. Es ist egal, ob wir schon an Jesus glauben, wir sind bei Jesus willkommen. Egal, ob wir noch nicht an Jesus glauben, auch dann, die Tür steht offen und Jesus steht mit weiten Armen vor uns und heißt uns willkommen und sagt nur, sei ehrlich und glaub an mich. Das nehme ich für mich mit. Was nehmen wir als Gemeinde mit? Und dann komme ich zum Ende. Wenn Jesus keinen abweist, dann heißt das so viel, dass auch wir als Gemeinde keinen abweisen sollen. Keinen abweisen dürfen. Weil er vielleicht anders aussieht. Vielleicht woanders groß geworden ist, aus einem anderen Land kommt. Eine andere Hautfarbe hat. Andere Sprache vielleicht spricht als wir oder vielleicht noch gar nicht mal so gut spricht wie wir. Jesus weist nicht ab, dann dürfen wir als die Nachfolger von Jesus auch nicht abweisen. Keinen. Oder da ist einer, der denkt ganz anders als wir. Und der tut vielleicht auch andere Dinge als wir. Jesus weist nicht ab. Also dürfen wir diesen Menschen auch nicht abweisen. Oder vielleicht ist er nicht so schön gekleidet wie wir. So, ich habe einen schönen Pullover angezogen. Ne? Oder mancher, es gibt ja so Gemeinden, da gibt es so eine Kleiderordnung. Da musst du dann sonntags vielleicht sogar mit dem Anzug kommen oder so. Ne? Gibt es auch. Jesus weist keinen ab, der mit zerrissenen Jeans reinkommt. Der zu ihm kommt mit zerrissenen Jeans und Öl verschmiert vielleicht, verdreckt. Jesus weist nicht ab, dann dürfen wir das auch nicht als seine Jünger jemanden abweisen. Jesus hat den Simon, den Zeloten, diesen Eiferer in seinen Jüngerkreis aufgenommen. Dann dürfen wir auch solche Leute nicht abweisen, die vielleicht ganz anderes Lebensstil haben, die vielleicht andere politische Vorstellungen haben, andere gesellschaftspolitische Vorstellungen wie wir. Wenn Jesus diese Menschen nicht abweist, dürfen wir diese Menschen auch nicht abweisen. Oder wenn Menschen nicht so brav sind wie wir, ihr seid alles ganz brav, ich hoffe, ich bin auch einigermaßen brav, aber dass nicht so brave Leute reinkommen, die man vielleicht ein paar Tage vorher noch bei einer Schlägerei gesehen hat. Jesus weist nicht ab, dann dürfen wir das auch nicht. Wir dürfen nicht ausschließen. Und ich glaube, wir verlieren unsere Legitimation als Christen oder als Gemeinde, als ein Ort des Segens, wenn wir ausschließen. Das ist ganz wichtig. niemals ausschließen, wir gehen uns sonst von Jesus weg. Als letztes noch, im Griechischen steht, und ich muss einfach auch mal was Griechisches weitergeben, Sabine, du wirst es wahrscheinlich auch wissen, es ist eine doppelte Verneinung, dann heißt es so viel wie dann, wer zu mir kommt, dann werde ich nicht, auf keinen Fall, unter keinen Umständen werde ich diesen Menschen abweisen, rauswerfen. So steht es da eigentlich. Unter gar keinen Umständen. Das ist diese Form, diese griechische Form, diese grammatikalische Form, wird nur dann gebraucht, wenn etwas ganz besonders wichtig ist. Nein, Gott weist nicht ab. Und lass dir das ruhig sagen, Gott weist dich nicht ab und Gott weist keinen anderen ab. Ich habe euch draußen hier solche Karten hingelegt, könnt ihr euch gerne mitnehmen. Manchmal verschenke ich die so zum Geburtstag oder so. Da steht die Jahreslosung drauf. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und da sind 4 biblische Geschichten abgebildet. Das sind die Bibelstellen, stehen auch dabei. Kann man so als Lesezeichen nehmen. Kann die auch als Postkarte nehmen, ist auch ganz schön. Dann bringt man noch gleich so einen kleinen Gruß weiter.